Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind gut ins Jahr 2017 gestartet. Sie freuen sich hoffentlich auf das neue Jahr. Warum Sie das können und sollten, warum das neue Jahr, das Jahr 2017 ein gutes Jahr wird, das erfahren Sie heute hier in der Sendung. Heute bei mir zu Gast ist der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Schönen guten Tag, Herr Hawks.
Hallo.
Herr Hawks, warum sollten wir optimistisch ins neue Jahr gucken?
Wer hat das gesagt? Ich glaube, ich habe das nicht so gesagt. Was wir einfach nur merken, ist, dass die inneren Haltungen, die inneren Einstellungen ganz viel ausmachen für das, wie dann auch die Zukunft wird. Und wir leben ja in einer Zeit von großer Angst und Verunsicherung. Und ich glaube, dieses schöne deutsche Wort Zuversicht, das lohnt sich, das mal auszuprobieren und mal mit einem anderen Blick als dem normalen, den wir ja diesen erschreckten Blick, diesen negativen Blick auf die Welt zu schauen, das lohnt sich, glaube ich.
Silvester ist erst ein paar Stunden her. Haben Sie heute Nacht auch gefeiert?
Also so nach vielen Jahren, wo man das, wenn man das ziemlich exzessiv als Jugendlicher gemacht hat, neigt man dazu, relativ früh ins Bett zu gehen, muss man schon sagen. Und dann ist es eigentlich auch sehr schön, weil da gibt es so eine schöne, friedliche Stille nach dem Geknalle.
Lassen Sie mich raten, Sie haben Blei gegossen und geguckt, wie die Zukunft
ja, wird. Natürlich. Und ja. Ich habe mit Kristallkugeln jongliert und
ja,
all
diese
Dinge.
Nur,
das ist so das Klassische.
Ja, ja, nur um das klarzumachen, Ihre Arbeit hat nichts mit Hokuspokus zu tun. Sie gucken nicht in eine Glaskugel. Sie lesen nicht aus toten Tieren und auch nicht aus dem Kaffeesatz.
Das musste mal gesagt werden,
ja.
Zu Beginn.
Zukunftsforschung ist Wissenschaft.
Ja, das immer, da sind wir natürlich schon in der Frage, was ist Wissenschaft? Also ich komme so aus der Soziologie eher. Das hat mit vielen, manchmal etwas mythologischen oder auch komplexen Wissenschaften zu tun, wie zum Beispiel Systemtheorie, Spieltheorie, Probabilistik, furchtbares Wort.
Was ist das denn?
Das ist die Wahrscheinlichkeitswissenschaft. Also letztendlich geht es darum, was kann man voraussagen und was nicht. Man kann natürlich nicht alles voraussagen, aber erstaunlich viele, man kann sagen, so Schneisen in die Zukunft werfen.
Matthias Hawks, ich freue mich, dass Sie da sind und bin sehr gespannt auf das, was Sie uns über die Zukunft zu erzählen haben.
HR1. Genau meins.
Hier ist der HR1 Talk am ersten Tag des Jahres. Heute mit einem Mann, der viel über die Zukunft weiß, der deshalb ein sehr begehrter Gesprächspartner ist für Menschen aus der Wirtschaft und aus der Politik. Matthias Hawks ist heute bei uns. Zukunfts- und Trendforscher. Im Grunde das ganze Jahr in der Welt unterwegs, um Vorträge zu halten und um Unternehmer zu beraten. Herr Hawks, nun wird man als Zukunftsforscher nicht geboren. Es ist ein Beruf, den man lernen kann. Wie lernt man den?
An einigen Universitäten gibt es quasi Zukunftsmodellbildung oder wie immer das dann heißt. Aber im Grunde genommen hat es etwas damit zu tun, dass man aus einer inneren Leidenschaft, einem tiefen Interesse versucht, ja, so etwas wie ein Handwerk zu machen. Und ich war als Kind eben in den 60er Jahren fasziniert von der Mondlandung, von diesen ganzen wunderbaren Raumschiff-Szenarien, in denen wir alle in diesen hautengen Plastikuniformen durchs Weltall schweben. Das waren so die kindlichen, naiven Träume der damaligen Zeit. Und dann fragte man sich natürlich später in den 70er Jahren, als alles richtig rau wurde, was ist daraus geworden?
Sie sind hier in Frankfurt zur Schule gegangen, haben dann an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität Soziologie studiert. Warum haben Sie angefangen, Soziologie zu studieren?
Also Soziologie war damals wie Politologie der Studiengang, nicht? Also wir waren ja eine politisierte Generation und jeder wollte was über die Gesellschaft wissen. Das Problem ist, dass man oft im Studium dann mehr über, ich sag mal, ideologische Theoreme etwas erfuhr
als über die Gesellschaft. Theoreme müssen wir erklären. Also
ja, also es ging stark um Ideologien. Also ja. Es war damals ja eine sehr linke Zeit und das hatte mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit eben nicht allzu viel zu tun. Und aus dieser Diskrepanz hat sich eben auch das Bedürfnis entwickelt, wirklich was über den Wandel in der Gesellschaft wissen zu wollen. Das war damals auch schon mein inneres Interesse.
1980 sind Sie eingestiegen beim Pflasterstrand in Frankfurt. Für alle, die das jetzt nicht in Erinnerung haben, was war denn der Pflasterstrand?
Ja, das war eine kultursozialrevolutionäre Zeitschrift mit einem unglaublichen Mythos, herausgegeben von Danny Cohn-Bendit. Und hier in der Frankfurter Stadtöffentlichkeit, die ja damals ja energetisch aufgeladen war von Demonstrationen, von neuen Themen, von der Frauenbewegung bis zur Ökologiebewegung, Häuserkampf, all diese Dinge. Man hat da quasi Zukunft auch ein Stück weit gemacht, in den Themen zumindest.
Sie müssen ein ziemlich guter Redakteur oder Journalist gewesen sein. Sie sind dann relativ schnell zu Tempo gewechselt. Tempo war damals in den 80ern die Zeitgeist-Zeitschrift, wo die angesagtesten Journalisten gearbeitet haben. Die Leute haben nicht mehr nur berichtet, was ist, sondern auch, wie sie sich selbst gefühlt haben damals. Dieser New Journalism, der ist ja damals sozusagen für Deutschland im Tempo entdeckt worden.
Ja, genau. Es war so ein bisschen Gegenentwurf zu dieser sehr trockenen Politiksprache des Spiegel. Und ja, experimentieren letztendlich mit Journalismus, kamen viele Einflüsse auch aus Amerika.
Sie haben dann noch für die Zeit und für Merian geschrieben und haben sich dann irgendwann entschlossen, Schluss mit Journalismus, richtig viel verdienen kann man auch nicht, wenn man Journalist ist. Ich werde jetzt reich, indem ich Zukunftsforscher werde.
Ja, mit dem Reich, das ist immer so, wenn man auf den Reichtum starrt, dann läuft er davon, nicht? Also wenn das Geld an die Tür klopft, ist es ein scheues Reh. So habe ich das Gott sei Dank auch nicht gemacht, sondern wir hatten damals eine Situation in Hamburg in den 90er Jahren, wo quasi die Modernisierung der Gesellschaft im vollen Gang war. Also da ging es um die Frage von Veränderung von Familie, Veränderung von Konsumgewohnheiten. Und plötzlich haben wir gemerkt, es gibt einen Riesenbedarf aus dem Marketing. Am Anfang war natürlich in der Tat eine ganz starke Marketing-Affinität da. Da ging es wirklich, irgendwann haben wir natürlich auch gemerkt, dass wir in eine falsche Schiene rutschen, dass wir vielleicht nur dazu da sind, der Werbeindustrie neue Ideen zu geben, wie sie mehr Produkte verkaufen kann. Und das war nie meine Intention. Deshalb bin ich ja dann auch aus dem Unternehmen Trendbüro relativ schnell wieder ausgestiegen. Das hat sich entwickelt. Trendforschung hat sich dann zur Zukunftsforschung entwickelt und dann wurde es eigentlich erst richtig spannend.
Interessant ist, dass Sie in den Medien häufig als jemand beschrieben werden, der hemmungslos Optimismus verbreitet.
Ja, also es ist schlichtweg so, dass ich schon seit langen Jahren vermute und das auch geschrieben habe, dass die Welt vielleicht in vielen ihren Grundlagen besser ist und besser wird, als wir das glauben. Und wenn man sich ein bisschen mit den großen Trends intensiv beschäftigt, auch mit den Daten, die es darüber gibt, dann merkt man plötzlich, hoch, es gibt ja ganz erstaunliche Entwicklungen auf diesem Planeten. Die Entwicklung einer weltweiten Mittelschicht zum Beispiel und auch ein Rückgang des Hungers. Darüber wird in den Medien nicht geschrieben. Und ich habe schon vor 10 Jahren davor gewarnt, dass man durch diese sehr negative, alarmistische Sichtweise, also dass man alles zu einem Alarm, alles zu einem Skandal macht, irgendwann in ein ganz gefährliches Fahrwasser kommt. Und das ist genau jetzt der Fall. Im letzten Jahr hat dieser Durchbruch des Populismus genau das gezeigt.
Darüber reden wir noch ausführlich in dieser Sendung. Der Zukunftsforscher Matthias Hawks ist heute mein Gast.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Hier ist der hr1 Talk am ersten Tag des Jahres. Heute bei uns zu Gast der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Herr Hawks, Sie waren ganz am Anfang Ihrer Karriere Teil der Sponti-Bewegung, was man heute Ökobewegung, Kapitalismuskritiker, Globalisierungsgegner nennt. Das war damals die Sponti-Szene. Das ist jetzt alles 30, 40 Jahre her. Warum haben Sie die Sponti-Bewegung eigentlich verlassen?
Die konnte man nicht verlassen. Die hat sich natürlich dann in die Gesellschaft hinein aufgelöst, weil ja viele Leute aus der Bewegung älter wurden und ihre eigenen Berufe hatten. Wir haben ja viele verschiedene Berufe gehabt, vom Kabarettisten bis zum Kindergartenbetreiber. Und da sind ja viele Unternehmer auch dabei herausgekommen. Also das war eine Zeit, wo gewissermaßen die gesellschaftlichen Reformen und die gesellschaftlichen Ideen regelrecht explodiert sind. Deshalb hieß das ja auch Spontis. Und das war natürlich auch ein Stück weit eine Antwort auf die Dogmatisierung, die es damals gab. Also es gab ja damals diese K-Gruppen und es gab auch Gewalt, die RAF. Es gab ja ähnliche Phänomene, fast wie heute. Und die Spontis versuchten halt mit einem Lächeln und letztendlich aus der Hippie-Bewegung heraus, ein Stück weit auch inspiriert, den bitteren Ernst aus diesen Themen zu nehmen.
Viele Ihrer Kollegen von damals, also ich denke zum Beispiel an Daniel Cohn-Bendit, der war lange Jahre Herausgeber und Chefredakteur des Pflasterstrandes, sitzt heute im Europaparlament für die französischen Grünen. Dann gibt es zum Beispiel auch Maxim Biller, der bei Tempo mit Ihnen zusammengearbeitet hat, der heute im Literarischen Quartett sitzt. War Ihnen damals schon klar, mit was für Talenten Sie da zu tun haben?
Ja, das war einfach eine Verdichtung von Talenten, die alle irgendeine Idee von Selbstäußerung, von künstlerischer Selbstverwirklichung hatten in Bereichen von Musik über Film bis. Es war die kreative Klasse in ihrem Beginn, so kann man das, glaube ich, sagen. Und die kreative Klasse ist ja heute in vielen Großstädten ein enorm wichtiger, auch Wirtschaftsfaktor, eben Menschen, die sich auseinandersetzen mit Politik, mit Gesellschaft, mit künstlerischen Aktionen und vielem anderen mehr.
Aus Ihnen wurde dann der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Ich muss dazu sagen, wir sind uns vorher schon mal begegnet. Ich habe Sie bei verschiedenen Veranstaltungen erlebt und Sie haben eine enorme Bühnenpräsenz. Und danke. Wie viel Popstar steckt in einem Zukunftsforscher?
Ja, also es gibt schon Leute, die mich eine Rampensau nennen, aber auf der anderen Seite ist vielleicht eher sowas wie ein philosophischer Auftritt auch oft und der eben versucht auch, die Denkarbeit ein bisschen zu befördern, die auch in der Wirtschaft natürlich vorhanden ist und die man ein bisschen anfeuern muss, glaube ich, damit da was passiert, damit nicht so viele Krisen und Katastrophen passieren.
Okay, fangen wir an, es ein bisschen konkreter zu machen. Ich könnte zum Beispiel jetzt vorhersagen, wer Bundespräsident wird. Das ist jetzt nicht so originell. Trauen Sie sich zu, eine Prognose abzugeben, wer die Bundestagswahl im September gewinnt?
Nein, vor allen Dingen jetzt nicht. Also das ist so, ich kann Ihnen zu praktisch jedem Phänomen sagen, was ist daran voraussagbar und was nicht. Aber da gibt es zwei Faktoren, die man wissen muss. Erstens wollen die meisten Menschen gar nicht wissen, wenn was voraussagbar ist. Was man zum Beispiel am besten voraussagen kann, ist die Zukunft einer Ehe. Das kann man sehr genau untersuchen und dann kann man eine sehr feste Prognose machen. Und keiner will das wissen. Ja. Und andere Sachen kann man überhaupt nicht voraussagen. Zum Beispiel das Wetter nach 3 Wochen, das wird nie gelingen. Und auch die Börsenkurse nicht. Deshalb gibt es ja 20.000 Leute in Deutschland, die behaupten, die könnten das und damit Geld verdienen. Und die Wahlergebnisse ist so, das konnte man noch ganz gut bis vor ein paar Jahren. Da gibt es auch Mathematiker, die da große Leistungen gemacht haben und die das vorausgesagt haben, gut, die Wahlergebnisse. Und seit ungefähr 1-2 Jahren, seit dem Populismus, ist das ein Chaos-System geworden. Also da irren sich alle. Immer stehen alle wieder Ochs vom Berg und sagen, das haben wir aber so nicht gedacht.
Also, wir können keine Vorhersage machen. Aber es gibt ein Thema, ein Oberbegriff, den Sie kreiert haben, der mit Politik zu tun hat. Neopolitik. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Ja, da ist die Frage eben, wie funktioniert Politik? Und wir fragen uns, was kann man zum Beispiel verbessern? Wie kann man Bürgerbeteiligung verbessern, ohne dabei naiv zu sein? Ja, also dann schreien alle Leute nach Volksabstimmung, aber so einfach ist es eben nicht. Wie könnte man Europa mit Reformen versehen? Das kann man aus der Sicht einer im System orientierten, also systemisch nennen wir das, orientierten Zukunftsforschung, kann man solche Thesen versuchen zu wagen.
Dann natürlich die brennende Frage, wer wird deutscher Meister? Um mal wieder das Thema zu wechseln.
Ja, sehen Sie, da gibt's, da sieht man eben, das ist unglaublich langweilige Fragen und unglaublich langweilige Ergebnisse.
Dann lassen Sie mich eine andere Frage stellen.
Am Ende ist es doch wieder Bayern München.
Lassen Sie mich eine andere Frage stellen. Wer gewinnt die Champions League?
Ja.
Das ist genauso langweilig.
Das wäre, also da können Sie aber zum Beispiel eins gut studieren. Ja. Wenn wir das alles voraussagen könnten, gäbe es ja keinen Fußball.
Ja.
Ja, und wenn wir die Börsenkurse wüssten, gäbe es keine Börse. Weil das ist natürlich das Spannungsverhältnis zwischen uns als Menschen und der Zukunft. Das ist das eigentlich Interessante am Leben, das ist nämlich der Kern der Lebendigkeit. Und wenn wir alles voraussagen könnten, wäre die Welt tot. Und dann wäre es das.
Der Zukunftsforscher Matthias Hawks heute im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Klaus Reichert ist hier. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen im Jahr 2017. Hinter das Jahr 2016 haben wir heute Nacht einen dicken Haken gemacht und jetzt blicken wir optimistisch in die Zukunft. Im HR1 Studio ist heute zu Gast der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Schönen guten Tag, Herr Hawks.
Hallo.
Herr Hawks, wir haben ja schon angefangen, so ein bisschen auf die Ereignisse des Jahres 2017 vorauszuschauen. Was ist ein Megatrend, Herr Hawks?
Ein Megatrend ist ein Trend, der quasi unwiderruflich ist. Das heißt, die haben zwar auch mal eine Krise und eine Schleife, durch die sie laufen, quasi. Nehmen Sie als Beispiel Globalisierung. Ja, dann gibt es Leute, die treten auf und sagen, jetzt ist die Globalisierung zu Ende. Das möchte ich mal sehen im Internetzeitalter, im Zeitalter des Flugverkehrs. So einfach ist es nicht. Es kann zwar sein, dass da mal eine Krise reinkommt. Und wir arbeiten mit 12 Megatrends. Andere Agenturen im Bereich der Zukunftsforschung haben dann 20. Aber das ist nicht so groß Unterschied.
1-2 Beispiele. Also Globalisierung haben Sie schon genannt.
Globalisierung, die Urbanisierung ist ganz wichtig.
Das heißt, die Leute ziehen in die Städte?
Ja, also dann neue Arbeitsformen, Digitalisierung, okay. Konnektivität.
Verbindungen
Megatrend
weltweite.
Frauen, auch das ist ein wichtiges Phänomen.
Kommt
auch wenn man manchmal das Gefühl hat, da kommt nichts voran.
Doch, kommen wir später auch noch zu. Also, Megatrends ist die eine Seite. Sie reden aber auch von Negatrends. Was ist denn das?
Ja, Negatrends sind die Trends, von denen wir immer glauben, dass es sie gibt, dass sie ganz, ganz schrecklich und ganz furchtbar oft sind. Das sind oft negative Trends, aber in Wirklichkeit sind sie vielleicht gar nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Ja, also nehmen wir mal ein Beispiel. Jeder in Deutschland geht nach unendlich vielen Talkshows davon aus, dass es auf der Welt immer mehr Flüchtlinge gibt, die unterwegs sind. Das ist ja vollkommen unabweisbar, oder? Und dass es immer mehr Kriminalität gibt in Deutschland.
Beides stimmt eigentlich nicht,
aber das werden Sie nie durchkriegen, weil wir leben ja sowieso schon lange im postfaktischen Zeitalter. Oder ein anderes Beispiel, was vielleicht sogar noch detaillierter, aber auch drastischer ist. Alle gehen davon aus, dass sich immer alles steigert im Negativen. Zum Beispiel werden wir Alzheimer-Patienten werden sich verdoppeln in den nächsten 20 Jahren. Nun sagen die Studien, dass Alzheimer in vielen, vielen Regionen, also in den meisten Regionen Europas sogar zurückgeht, prozentual. Und zwar überall dort, wo Bildungsniveaus und Ernährungsgewohnheiten und soziale Verhältnisse sich verbessern. Und das sind dann Gegentrends, die in den Trend eingebaut sind. Und das heißt nicht, dass nicht Alzheimer wächst, aber es ist eben nicht diese Explosion. Und diese Differenzierung ist ungeheuer wichtig, weil die Leute sonst immer überwältigt sind von Trends, wo sie sagen, man kann eh nichts machen, ja, ist ja wurscht.
Der Zukunftsforscher Matthias Hawks ist heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Hawks, was dürfen wir als Musikwunsch für Sie spielen?
Ja, fangen wir doch mal an mit einer starken Frau. Joan Armatrading, Help Yourself. Das ist so ein bisschen auch natürlich die Musik der frühen Erwachsenengeneration, in der wir damals in den 80er, 90er Jahren waren. Da spielten die starken Frauen, glaube ich, eine große Rolle.
Hier kommt Joan Armatrading, Help Yourself.
If you're gonna do it right. Don't leave it overnight. If you're gonna help me now.
Hier ist der H1 Talk am ersten Tag des Jahres. An einem Tag wie heute, am 1. Januar, nehmen wir uns das vor, was alle Menschen beschäftigt, nämlich die Zukunft. Im H1-Studio zu Gast ist heute der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Herr Hawks, warum sind wir eigentlich so neugierig? Warum interessieren wir uns überhaupt für die Zukunft? Wir können auch sagen, oh mein Gott, leb so einen Tag rein.
Gibt ja auch Leute, die das machen.
Ja? Ja. Sind die glücklicher?
Ich glaube, dass die Glücksmomente immer was zu tun haben, auch mit Erfahrungen, die man macht im Bewältigen von Dingen und im Planen und dann in eine Aufgabe lösen. Und da haben sie immer eine Zukunftsform, die da drin steckt. Der Mensch ist ja entstanden in der Evolution als Zukunftswesen. Also was uns von den meisten Tieren massiv unterscheidet, ist diese innere Projektion. Wir können uns vorstellen. Wir wissen es nicht immer, aber wir können uns vorstellen.
Aber wir wissen, dass wir eine Zukunft haben. Wir wissen nicht, wie sie aussieht.
Wir wissen, dass wir sterben werden, all diese Dinge. Also mein Hund weiß auch ungefähr, wo der Stock hinfällt, wenn ich ihn werfe. Aber dann hat er strategische Schwierigkeiten, mit dem Stock umzugehen. Und wenn er ihn vergräbt, vergisst er, wo es war. Gott sei Dank. Wenn alle Hunde
wüssten, weiß auch nicht, dass sie ihn nachher werfen werden.
Ja. Also solche Dinge. Also das ist eben dieses strategische Denken. Und das ist ein Fluch auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es eine große Gnade. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich diesen Beruf gewählt habe, weil ich das unglaublich faszinierend finde, zu fragen, wie konstruiert unser Hirn eigentlich Zukunft? Aus welchen Gründen? Jeder hat ja eine Vorstellung. Und warum irren wir so viel? Also diese Irrtumsfrage ist in der Tat eine sehr wichtige.
Das neue Jahr hat einen entscheidenden Nachteil. Wir alle werden ein Jahr älter. Das Alter ist für die Zukunftsforschung ein riesiges Thema. Ich glaube, Alter ist auch so eine Art Megatrend, kann man das sagen? Ja, warum spielt das Alter so eine große Rolle?
Durchaus. Ja, das wird eben auch missverstanden. Die Alterung, wie man sie versteht, wird ja auch immer nur negativ diskutiert. Also wir sprechen immer nur von Vergreisung und Überalterung und Rentenkatastrophe, weil wir die alten Bilder von Alterung im Kopf haben, die aus den 60er, 70er Jahren, aus der tiefen Industriegesellschaft stammen und weil wir die Zukunft eben nicht richtig verstehen. In der Zukunft werden die Menschen natürlich länger leben, aber weniger alt sein. Ja? Also diese Paradoxie.
Das ist doch mal eine gute Nachricht.
Klingt komisch, ja? Aber wenn Sie heute erforschen, wie fit sind im Durchschnitt 60- oder 70-Jährige? Ja, also ich bin jetzt 61 und ich bin fit wie ein Turnschuh. Ich glaube, das gab es relativ selten. Heute ist das ziemlich häufig. Wir haben ungefähr 7 Jahre Gewinn pro Generation in der Lebensqualität im jeweiligen Alter. Das heißt, wir haben einen Trend und Gegentrend.
Ja, man sagt ja flapsig, 50 ist das neue 30 und jetzt in Ihrem Fall 60 ist das neue 35. Heißt das im Umkehrschluss nicht auch, dass die vielen 50-Jährigen, ja, dass die Menschen anders auch mit ihrer persönlichen Reife umgehen, nicht nur mit der Körperlichkeit, sondern dass die 50-Jährigen sich dann auch verhalten wie 30-Jährige, so aussehen wollen wie 30-Jährige und das ist das Stichwort Altersweisheit, was ja auch etwas ganz Positives ist, dass man im Alter, wenn man genug Erfahrung sammelt und die richtigen Schlüsse zieht, ja auch ein bisschen klüger werden kann.
Das ist der entscheidende Punkt. Wir starren bei der Zukunft ja immer auf Technik und wir starren auf unabweisbare Trends, aber hier ist natürlich ein ganz großer Punkt, wo wir auch selbst verantwortlich sind für unser eigenes Altern. Und die Qualität unseres Lebens, unserer Biografie hängt von unserem eigenen Verhalten ab. Und die Menschen haben ein großes Bedürfnis, im Grunde genommen ihre Verantwortung abzulegen und zu sagen, die Politiker sind schuld, wenn alle immer älter werden und das Rentensystem geht kaputt. Also dieses Bickering, wie man im Englischen sagt, lenkt ja davon ab, dass wir heute die Formmöglichkeit haben über unser Leben in einem viel größeren Ausmaß. Und das ist Freiheit. Und Freiheit macht den Leuten Angst.
Und am Ende steht dann das, woran im Silicon Valley gearbeitet wird, nämlich die Unsterblichkeit. Ist das für Sie eine tolle Vorstellung oder ist es eher der blanke Horror?
Das ist eine notwendige Zukunftsutopie. Weil also diese Unsterblichkeit, Roboter, also woran denkt man bei, oder Raumfahrt zum Mars? Und in Wirklichkeit, wenn man genauer hinkommt, denkt man, es ist ziemlich staubig auf dem Mars. Und auch ziemlich kalt. Und will ich wirklich schon, jetzt bin ich 1000 Jahre alt, was mache ich denn diesen Silvester schon wieder? Ja? Also wenn man einmal ein bisschen nachfühlt ins Leben, dann weiß man, dass diese Knappheit von Zeit, in die der Mensch geworfen ist, natürlich seine ganze Lebendigkeit ausmacht.
Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes ist heute unser Gast im HR1-Talk. Mögen Sie Überraschungen, Herr Hawkes?
Oh ja, also Überraschung ist immer das, was das Hirn in Gang bringt.
Okay, dann gucken wir mal, was gleich passieren wird. In wenigen Minuten haben wir unseren Überraschungsgast für Sie.
HR1, genau meins.
Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes ist heute unser Gast im HR1-Talk. Herr Hawkes, wir haben Ihnen was verschwiegen. Jeder, der zu uns in die Sendung kommt, für den holen wir einen Überraschungsgast ans Telefon. Wenn wir Ihnen das gesagt hätten, dann hätten Sie wahrscheinlich schon vorher gewusst, wer jetzt gleich am Telefon sein wird. Ich habe Sie ja schon gefragt, Überraschungen mögen Sie eigentlich? Sie haben jetzt keine Vorstellung, wer es sein könnte. Ich meine, wir haben schon bekannte Namen, Daniel Cohn-Bendit, Maxim Billing, wir haben so viele Namen auch schon genannt. Irgendeine Idee?
Ja, Sie sind natürlich ein freundlicher Mensch und der HR ist auch ein ja doch.
Okay.
Deshalb werden es nicht meine Todfeinde sein, vielleicht gute alte Bekannte, vielleicht auch starke Frauen.
Dann gucken wir mal. Am HR1-Telefon begrüße ich jetzt Cora Stephan. Schönen guten Tag, Frau Stephan.
Guten Tag. Ich hoffe, dass die Erregungskurve jetzt langsam steigt.
Herr Hawkes. Ich habe Herzklopfen.
Tut sie das?
Ja. Matthias, das freut mich, dass du Herzklopfen hast, nach all den Jahren.
Wo bist du gerade?
Ich bin in Vogelsberg.
Lassen Sie mich kurz erklären. Cora Stephan ist Autorin, hat für die Zeit und den Spiegel geschrieben und auch für den HR gearbeitet. Und Frau Stephan, Sie kamen durch Matthias Hawkes zum Pflasterstrand damals.
Ja, das war ausgesprochen lustig. Ich hatte was ganz anderes vor im Leben. Ich wollte Wissenschaftlerin werden. Das hat nicht geklappt. 1976 war das noch nicht so, dass promovierte Frauen sehr beliebt waren an den Universitäten. Ich habe ein bisschen lektoriert für den Surkamp Verlag, habe mich so durchs Leben geschlagen, habe beim HR in der Tat moderiert und dachte eigentlich gar nicht an diese ganzen Alternativprojekte der Frankfurter Szene. Und dann kam Matthias Hawkes 1980 auf mich zu und sagte, wir brauchen jemanden, der bei uns für die Rechtschreibung und die Grammatik sorgt. Und ich fand das derartig irre, dass ich gedacht habe, hey ja, das ist mal was ganz anderes, das mache ich gerne. So fing es an.
Herr Hawkes, Sie haben jemanden gesucht, der Ihre Kommafehler korrigiert.
Ja, aber es war, glaube ich, schon ein bisschen auch auf der inhaltlichen Tour. Also ich glaube, muss man ehrlich sagen, uns war das gar nicht so wichtig mit den Kommafehlern. Aber Cora hat schon damals ja auch das eine oder andere veröffentlicht und es war schon klar, es gab auch damals bei uns in der Szene einen Männerüberschuss. Und ich als alter Frauenfreund und Feminist habe mich natürlich in die Bresche
gebracht. Ja, aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, Cora Stephan kam aus London oder lebte in London. Da war Sex and Drugs and Rock'n'Roll angesagt. Und die deutsche Szene, die kam der Frau Stephan ziemlich verkopft und relativ wenig lustvoll vor, Frau Stephan.
Ich war eigentlich eher ein Blumenkind und eher auf Hippie und eher sehr musikorientiert. Und in Deutschland begann diese ganze Sektiererei, diese fürchterliche linke Sektiererei, die Maoisten und die Stalinisten und was weiß ich auch immer. Ich fand es furchtbar. Aber verkopft war ich natürlich auch. Ich habe meine Dissertation geschrieben bis 1976, das muss man sich mal vorstellen.
Naja, es ging ja immer auch um Kopf und Bauch, nicht? Also die Literatur und die Poesie hat sich immer dann gerauft mit den Akademikern und das war ja auch das Spannende ein bisschen in der Zeit, dass man diese Grenzen so einfach auch mal überschreiten konnte.
Frau Stephan, heute ist Matthias Hawkes ein anerkannter Zukunftsforscher. Wie haben Sie ihn damals erlebt? War er damals schon der Typ, der den Leuten gerne erklärt hat, wie die Welt funktioniert?
Das, glaube ich, war damals meine Rolle. Da hat sich der Matthias sehr dran gestört, dass ich immer eine bessere Wisserin war. Ne? Das bin ich natürlich noch heute.
Immer wusste sie alles besser.
Ich wusste immer alles besser. Aber ich wusste auch, dass Matthias ein unglaublich begabter Mann ist. Er konnte zeichnen, er schrieb Romane. Er war, was den Pflasterstrand betrifft, also ein genialer Inspirator. Also ich fand das toll.
Es geht runter wie Butter, das ist wunderbar. Danke. An diesem Silvestertag ist das schön. Ne?
Oder gerne, nein, mehr. Und als er dann später seine Bücher schrieb, ich bin ein großer Fan von diesen Büchern, es ist klug, es ist zukunftsweisend, es ist positiv. Ich sehe das genauso wie Matthias, dieses blöde Gejaule. Wir werden alle immer älter, die Gesellschaft vergreist und alle werden pflegebedürftig. So ein Quatsch. Lasst uns doch etwas machen aus diesem großartigen Geschenk. Dafür ist er der richtige Prophet.
Die Autorin Cora Stephan war heute unser Überraschungsgast für Matthias Hawkes. Dankeschön,
Cora Stephan. Danke dir.
Alles Gute.
Schöne Grüße.
Herr Hawkes, Überraschung gelungen?
Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr.
Matthias Hawkes. der Zukunftsforscher, heute zu Gast im HR1 Talk. Die erste Sendung im Jahr 2017. Wir gucken in die Zukunft und dazu haben wir uns einen Zukunftsforscher eingeladen, und zwar den renommiertesten, den es in Deutschland gibt. Matthias Hawks ist heute unser Gast. Herr Hawks, die Kriege im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt, die Banken- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern Europas, große Konzerne betrügen ihre Kunden, wie zum Beispiel der VW-Skandal gezeigt hat. Ich könnte jetzt noch weiter die großen und kleinen Katastrophen der letzten Monate aufzählen und trotzdem sagen Sie, geht's uns eigentlich so gut wie noch nie zuvor in der Geschichte. Warum merken wir davon nichts?
Weil es offensichtlich auch aus der Evolution heraus eine ganz, ganz große Schwierigkeit gibt, mit komfortablen Umwelten umzugehen. Das ist, glaube ich, eine instinktive Angst auf der einen Seite. Der andere Teil davon ist, muss man einfach deutlich sagen, Medien gemacht, wobei ich jetzt nicht jedes Medium einzeln meine. Es gibt auch sehr vernünftige Medien, aber die Medien sind in einer gigantischen Krise und die rare Ressource Aufmerksamkeit. Also sie haben so viele Kanäle heute, die alle um unsere Aufmerksamkeit ringen. Und ich weiß als Journalist, wie man Aufmerksamkeit macht, indem man ein bisschen zuspitzt, indem man noch eine Sensation draufsetzt, indem man ein bisschen skandalisiert. Und das führt dazu, dass man ganz fatale Strömungen in der Gesellschaft
schafft. Das heißt, die Medien sorgen für Hysterie im Moment.
Die Medien sind ein Resonanzboden, auf den gesellschaftliche Hysterien eben gedeihen können. Wenn Sie sich mal eine deutsche Abend-Talkshow anschauen, dann ist das heute eine Show von Polemiken, wo eigentlich nur der Erregungsgrad gemessen wird, weil dann bleiben die Leute auch, weil es ist wie so eine Sensationsshow, bleiben sie gewissermaßen am Sender dran, dann ist die Quote hoch. Wenn ich mich erinnere an politische Debatten vor 10, 15, 20 Jahren, da hatte man noch ein Ziel, da hatte man gewissermaßen noch die Idee der Lösung, des gemeinsamen Voneinanderlernens und nicht diesen unglaublichen Krawall, der heute oft stattfindet.
Machen wir es doch mal an einem Beispiel klar. Reden wir über Krieg. Wenn man in den Medien schaut, wie oft und wie intensiv darüber berichtet wird, dann kann man schon den Eindruck bekommen, an jeder Ecke knallt's. Die Realität sieht für uns so aus, wie wir sie durch die Medien wahrnehmen. In Wahrheit ist es aber ganz anders. Sie sagen, es hat noch nie so wenig Kriege gegeben wie im Moment.
Ja, wie ganz im Moment stimmt nicht, aber in der langen Tendenz über die letzten 10.000 Jahre nimmt die Gewalt tatsächlich ab. Das kann man sehr schön messen. Da geht es natürlich auch um die alltägliche Gewalt, aber wir haben momentan einen großen Konflikt, diese Gemengelage da in Syrien. Aber in meiner Kindheit, in meiner Jugend gab es immer mehrere Bürgerkriege, mehrere Konfliktherde. Es gab Millionen Tote. Der Iran-Irak-Krieg, 1,2 Millionen Tote mit einem Gaskrieg. Das sind alles Dinge, die in Vergessenheit geraten sind.
Es gab vor allem auch den Kalten Krieg. Ich meine, das stand.
Ja, gut, da kann man sagen, ist ja nochmal gut gegangen.
Gegenüber, ne?
Ist ja nochmal gut gegangen. Aber es erscheint uns heute wie unter dem Brennglas.
Jetzt gibt es natürlich ein Problem, das wir nicht ignorieren können, das wir auch nicht ausblenden können, weil es die Welt doch grundlegend verändern wird. Was ist denn mit dem Klimawandel?
Ich glaube, dass der Klimawandel eine riesige Herausforderung ist an die Technologie, an unsere Systeme, an unsere Städte, aber dass wir ihn managen können. Und dass es ganz viel Anzeichen dafür gibt, dass wir das auch hinbekommen werden. Wenn Sie sich anschauen, alleine jetzt in Marokko bei den letzten Gesprächen haben sich an die 40 Staaten haben gesagt, wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren werden wir völlig CO2-frei gehen. Das sind Länder dabei, die wir gar nicht kennen, ja, Costa Rica oder sowas.
Gut, Herr Trump hat natürlich auch gesagt, er gehört mit seinem Land zu einem der größten Umweltverschmutzer, dass ihn das eigentlich gar nicht interessiert.
Und warum hat er es als erstes widerrufen? Warum hat er als erstes gesagt, ich glaube vielleicht doch, dass es aus einem einfachen...
Mach mich schlau, ich versuche mich schlau zu machen im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Aus einem einfachen Grund, weil seine Ökonomen ihm gesagt haben, leg dich nicht mit den erneuerbaren Energiejungs an, weil die sind im Trend. Ja, die werden die neuen Boom-Energieversorgungen machen. Und wir sehen heute überall, wie das kippt, wie es quasi in die erneuerbaren Energien reinkippt. Also ich wohne in einem Haus, was mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. Und ich fahre sehr viel, fast nur Elektroautos, wo immer ich das kann. Und wir sehen auch, dass da wieder ein technologischer Fortschritt stattfindet. Nur wir blenden es immer in unserem apokalyptischen Denken aus. Ja? Wenn es also heftig schneit und wenn es stürmt, dann denken wir an die Klimakatastrophe. Aber wir sehen nicht das, was unterwegs ist und wo wir dann auch einen Teil davon mit bewältigen könnten. Ja? Wir sind ja als Bürger auch in der Lage, was zu tun.
Wie sich unser Leben in Zukunft verändern wird, wie werden wir uns zum Beispiel fortbewegen, wie werden wir, ja, ganz allgemein leben. Wie werden wir unser Zusammenleben organisieren? Drängende Zukunftsfragen, die wir heute Morgen nicht lösen können, aber wir können Ihnen ein bisschen was drüber erzählen. Wissen hilft vielleicht dabei, die richtigen Schlüsse zu ziehen und weniger Angst zu haben. Heute zu Gast bei uns der Zukunftsforscher Matthias Hawks.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Heute zu Gast der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Technik ist was, was vielen Leuten Angst macht, Herr Hawks. Zwei drängende Fragen dazu. Wird demnächst ein Roboter meinen Job machen?
Kommt darauf an, ob Sie ihn weiter interessant gestalten. Also wenn Sie immer nur dasselbe erzählen, wird es ein Roboter machen.
Okay. Wird die Digitalisierung uns mehr nutzen oder schaden?
Das kommt wiederum darauf an, ob wir dauernd uns vor Angst vor ihr in die Hose machen und sie nur negativ benutzen im Sinn von Rationalisierung. Also quasi Kunden uns vom Leib halten, alles ins Netz und keine menschlichen Begegnungen mehr. Wäre möglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, weil Digitalisierung hat bis jetzt auch schon unglaublich viele tolle Möglichkeiten ergeben. Ich kann Ihnen zum Beispiel eine erzählen. Ich trage hier eine Abonnement-Jeans, ja, die ist Bio, Fairtrade, alles, was man so braucht, um ökologisch bewusst zu sein. Und die kostet 6,50 Euro im Monat. Die abonniert meine Familie. Wir haben 10 Abonnements dieser Jeans. Sie werden recycelt, wenn sie verschlissen sind. Und das geht auch nur durch Digitalität, weil wir das natürlich im Netz bestellen und dann wird das quasi produziert auf Wunsch. Und solche Systeme sind sehr sinnvoll, die können die Umwelt verbessern und das Konsumerleben.
Herr Hawks, wir verlassen jetzt für einen Moment die Zukunft und wenden uns der Gegenwart zu. Und da steht als nächstes unser HR1-Fragebogen auf dem Programm. Ich habe hier ein paar Fragen, die wir alle unseren Gästen stellen, weil es interessant ist zu hören, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen. Sind Sie bereit, Herr Hawks? Mhm. Also, ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1,90 Euro.
Meine schönste Reise war?
Nach Sri Lanka.
Stolz bin ich darauf,
dass ich glaube, immer noch klüger zu werden.
Mein Lieblingsessen ist?
Frisches Gemüse direkt schreiend aus dem Garten.
Ich hasse es, wenn?
Alle Leute unentwegt nur das Negative sehen.
Glück bedeutet für mich?
Eine Anstrengung geschafft zu haben.
Ich höre im Radio gerne?
Ja, Lounge-Musik und alles, was so ein bisschen auch ein... Ja, vielleicht auch ein bisschen an die Energien, die es mal in den 60er, 70er Jahren gab, erinnert hat.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass alle sie dumm finden.
Bereut habe ich?
Noch nichts.
Unterschätzt wird an mir?
Meine Zähigkeit.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit?
Oh, meinen alten Freund Danny Cohn-Bendit zum Beispiel.
Peinlich war mir zuletzt?
Kann mich nicht erinnern, dass es den Begriff Peinlichkeit bei mir noch gibt.
Der Glaube?
Wird in immer neuen Formen wiederkehren.
Ich habe Angst vor?
Dem Verlust von Zuversicht.
Treue?
Ist etwas, was man oft mit dem formalen Begriff verwechselt.
Das müssen Sie erklären.
Ja, also Menschen sind manchmal sehr treu und sie sind trotzdem untreu. Sie sind sich untreu und eigentlich auch dem Partner, weil sie nicht authentisch leben. So kann man das, glaube ich, sagen.
Mein Lieblingsfilm ist?
Ja, es ist leider so 2001, Odyssee im Weltraum.
Stanley Kubrick, nach wie vor.
Ja.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Oh, all diesen wunderbaren, geistigen Menschen, denen man begegnet ist. Ich denke mal an den guten alten Freund Matthias Belz, den Kabarettisten, oder Dieter Thomas, der jetzt vor kurzem verstorben ist. Also Menschen, die einem Humor und Zuversicht gegeben haben.
Ich wäre gerne?
Nochmal auf einer richtig großen Bühne, um über die Zukunft zu sprechen. Also ich sag mal so im Waldstadion, Festhalle.
Ja, so. Wie der Dalai Lama, der schon im Waldstadion aufgetreten ist.
Ganz so groß.
Sie wollen doch irgendwie noch der große Popstar sein, oder?
Ne? Ja, man soll nicht aufgehen.
Nur ohne Stage-Diving. Der Zukunftsforscher Matthias Hawks ist heute unser Gast im HR1-Talk. Herr Hawks, wir haben gerade den HR1-Verkehrsservice gehört. Verkehr bzw. Mobilität ist auch ein großes Thema der Zukunft. Ein großer Trend letztes Jahr war es, über das selbstfahrende Auto zu reden. Ist das nach wie vor ein Megatrend und wie schnell wird das selbstfahrende Auto kommen?
Ich versuche selber, diese Geräte zu testen. Das ist schon eine interessante Erfahrung, wenn Sie plötzlich das Steuer loslassen. Und zumindest auf der Autobahn geht es heute schon. Das ist faszinierend. Gleichzeitig hat es einen inneren Widerspruch, den wir oft vergessen, nämlich Männer lieben schnelle Autos und das Steuer. Die wollen ganz schnell auf der linken Spur andere zersägen, wie man so schön sagt. Und diese Kontrolle, diese Maschine, diese männliche, maskuline Kontrolle über die Maschine lassen die so leicht nicht los. Also es wird passieren, wenn das automatische Autofahren kommt und es kommt in den nächsten 10 bis 20 Jahren, dass eine Menge dieser Männer keine Lust mehr haben, Auto zu fahren, beziehungsweise das nur noch auf extra Rennstrecken dann tun, während alle anderen so gemütlich in Kapseln durch die Gegend gefahren werden, wie in Kutschen. Und dabei sich das gesamte Wertschöpfungsmodell der Autoindustrie völlig ändern muss.
Das Elektroauto, also das E-Auto, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr lange zu reden. Das wird so kommen.
ja, haben viele Leute nicht geglaubt. Also ich habe das sehr früh gesagt und viele Menschen haben also auf eine Diskussion gekommen, ah, das wird nie was und die Reichweite und sowas.
Mittlerweile ist ja so, dass die großen Autokonzerne sogar schon die Elektrozapfsäulen aufstellen. Ne?
Und da sehen Sie ganz oft, manches stockt und das kann man analysieren, wann das stockt und dann kommt es ganz schnell plötzlich über Nacht, weil es einfach eine Notwendigkeit ist.
Wir teilen uns die Autos werden selber fahren, sie werden mit Strom fahren. Gibt es was, was das Auto angeht? Ja, gibt es vielleicht noch einen Trend, den wir vielleicht im Moment noch gar nicht sehen, den Sie aber vorhersagen können?
Ja, auch vielleicht sogar ein Non-Trend in anderer Hinsicht. Also das Auto hat ja unsere Landschaften geformt in einem unglaublichen Ausmaß. Ja. Also deshalb ist, wenn man Radio hört, kennt man immer so merkwürdige Dinge wie das Kreuz Bibelried, ja, weil es da Staus gibt. Das ist vollkommen bizarr. Das Auto ist ein Terror, ist wie die Schwiegermutter. Aber mit der Schwiegermutter kann man sich ja eben auch irgendwie einigen. Und es wird unser Verhältnis mit den Autos sein, die werden aus den Städten langsam verschwinden. Also auch in der Elektromobilität. Ich glaube, die Städte der Zukunft werden sich ein Stück weit von dieser raumfressenden Maschinenmonstrosität auch befreien müssen. Und wenn man in die skandinavischen Städte heute geht, Kopenhagen, Amsterdam, dann sieht man, wohin das führt, zu einer ganz anderen Öffentlichkeit, zu einem ganz anderen öffentlichen Leben in öffentlichen Räumen. In Frankfurt ist das ja auch schon relativ weit, aber natürlich noch nicht weit genug.
Jetzt kommt Ihr nächster Musikwunsch, Herr Hawks. Patti Smith, Mother Rose.
Ja, schon wieder eine tolle, taffe Frau aus den 70er Jahren, die damals uns wirklich den Ton vorgespielt hat.
Spielen wir sofort für Sie. Hier kommt Patti Smith, Mother Rose. Hier ist der H1 Talk. Als Zukunftsforscher hat sich unser heutiger Gast mit sehr, sehr vielen Themen beschäftigt. Mit dem Kapitalismus, mit Gesundheit, mit Megacities, mit Ernährung und Landwirtschaft, ja sogar mit dem Tod. Über den Tod hat Matthias Hawks auch schon geforscht. Der Hawks, ihr neuestes Buch, das im April erscheint, wird sich mit einem Thema beschäftigen, auf das man jetzt nicht spontan kommt, wenn man an die Zukunft denkt oder sich mit der Zukunft beschäftigt. Also zumindest ich war sehr überrascht, als ich den Titel Ihres neuen Buches gelesen habe. Er lautet, die Familie der Zukunft, wie wir lieben werden. Es geht um die Liebe. Herr Hawks, was macht denn die Liebe für Sie interessant?
Ja, die Liebe ist der entscheidende Punkt, an dem wir über uns selbst hinauswachsen, über unsere persönliche Begrenzung, wo wir verletzlich sind, wo wir uns neu erfinden. Also in diesen Gefühlen ist letztendlich das drin, was das Leben wirklich auch lebenswert macht. Also ein Leben ohne Liebe, schwierig, nicht? Das ist eigentlich dann wirklich Roboter.
Wie sehr die Liebe unser Leben beeinflusst, kann man vielleicht auch sehr schön daran sehen, dass heutzutage ja viele Leute Single sind. Das heißt, sie leben alleine. Heißt das, dass diese Menschen nicht verliebt sind? Oder sagen die, ich bin so sehr verliebt, dass zu viel Nähe irgendwie die Erotik killen könnte?
Ja, natürlich sind Singles in vielfältigen Verliebtheiten. Und in den Großstädten entwickeln sich eben neue Versuche, Liebe anders zu fassen. Das Standardmodell davon ist erstmal das, was man so schön trocken und technisch serielle Monogamie nennt. Also wir verlieben uns immer wieder. Ja, wir haben zwei Scheidungen im Leben, aber vorher haben wir schon ganz viele Beziehungen gehabt. Ja, wir sind zwar treu, aber immer nur einem hintereinander weg. Aber es gibt natürlich auch viele Versuche technischer Art. Ja, die ganze Frage von Cybersex. Es gibt die Versuche der Polyamorie, also mit mehreren Partnern oder mehrere Funktionen zu lieben. Ja, also der eine ist für den Sex, der andere fürs Gespräch. Das sind uralte Formen, die es in alten Kulturen auch schon gab, die jetzt wiederkehren. Und es gibt, und das ist das, was mich eigentlich interessiert, vielleicht auch ein neues Verständnis von romantischer Liebe, wie ich nenne das die evolutionäre Liebe. Also Liebe als Selbstveränderung durch den anderen.
Welchen Einfluss haben Parship und Tinder, also diese Dating-Plattformen, wo man sozusagen mit einem Daumenwisch sich die Partner aussuchen kann?
Also man hat plötzlich Zugang zu ganz, ganz vielen möglichen Menschen, die man sonst nie getroffen hatte. Und genau das ist das Problem, weil das ist natürlich eine große Illusion ist, dass es den Richtigen gibt. Aber es wird diese Illusion natürlich genährt. Es wird so dieses Katalogdenken. Liebe ist natürlich immer gerade auch, ja, die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, die Konfrontation mit einem Menschen, der mich herausfordert, der vielleicht gar nicht meinen Wünschen entspricht. Ja? Also muss ein Liebender meinen Wünschen entsprechen? Das ist ja eigentlich schon eine sehr egoistische Form.
Ja, aber bei Liebe geht es meiner Meinung nach auch immer um sowas wie Sicherheit. Das heißt, wenn ich in einer stabilen Liebesbeziehung stecke, habe ich vielleicht nicht so viel Zukunftsangst.
Aber haben Sie dann auch guten Sex?
Hm.
Ja.
Ja, Man muss das jetzt nicht ausschließen.
Eine Weile schon, ne? Ja. Aber wir wissen ja, dass der Mensch ein bisschen komplexer gestrickt ist und dass auch gerade die Gefahr und das Gefährliche und das immer wieder neu entdecken, das Spiel, gehört ja auch dazu. Und wenn wir rein auf Sicherheit gehen, dann, das ist natürlich ein altes Ideal, dann sind wir so wie Opa und Oma, wie man sich das positiv vorstellt, dann wird man gemeinsam grau und alt und alles ist okay. Wer das will, wird es auch immer Leute geben, die das machen und die das hinbekommen. Es bekommen nur immer weniger Menschen hin.
Wie oft werden wir uns in Zukunft verlieben? Jedes Jahr, alle 10 Jahre, alle 20 Jahre?
Also ich habe quasi 3 Szenarien in dem Buch, die ich nebeneinander anbiete. Das eine ist, dass wir uns eigentlich überhaupt in keine menschlichen Wesen mehr verlieben, sondern nur in virtuelle Wesen. Oder sogar ein Sexroboter irgendwann oder erotische Roboter. Das andere ist eben, dass wir eine sehr vielfältige Liebeskultur entwickeln, indem wir dann 20, 30 Beziehungen im Laufe des Lebens haben. Und die dritte, und das wäre natürlich klar schon die präferierte, ist, dass wir uns immer wieder in denselben Partner verlieben. Und das ist nämlich die eigentliche Liebeskunst. Wie macht man das, jemanden, den man schon 20, 25 Jahre kennt, neu zu entdecken und einfach fantastisch und auch scharf zu finden. Das.
Zur Familie gehören auch Kinder. Werden Kinder in Zukunft noch gezeugt oder gleich geklont?
Also ich glaube, geklont werden sie mit Sicherheit nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil gerade für den Narzissten ist ja die Vorstellung, eine Kopie von sich herzustellen, der absolute Albtraum.
Ja. Okay, ja.
Ja, und das Irre am Kinderkriegen ist ja dieser Zufall und die Ähnlichkeit. Das hat ja jeder mal erlebt. Ist er mir ähnlich oder ist ganz anders gleichzeitig? Also ich habe das mit meinen Söhnen. Das ist immer ein unglaublich tiefes Erlebnis, wenn man merkt, sein eigenes Echo zu sehen. Aber wenn dieses Echo gleich wäre, wäre das unerträglich. Ja? Dann hätte man einfach nur eine Kopie von sich selbst. Und das ist ja Zukunft, die Varianz.
Im neuen Buch von Matthias Hawks geht es um die Liebe. Es heißt Die Familie der Zukunft, wie wir lieben werden. Das Buch erscheint im April. Matthias Hawks, heute unser Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Hier ist der HR1 Talk. Das neue Jahr ist jetzt 11 Stunden und 50 Minuten alt und wir schauen optimistisch auf das neue Jahr 2017 und wir tun das auch, weil Matthias Hawks, der renommierteste Zukunftsforscher Deutschlands, hier bei uns im Studio ist. Sie werden von nicht wenigen Leuten dafür kritisiert, dass Ihr Blick auf die Welt so optimistisch ist, Herr Hawks. Woher kommt der Optimismus und warum wird so heftig dagegen geschossen?
Das ist eine alte Erfahrung auch des Pessimisten, dass nicht alles schiefgehen kann. Ja? Also auch der Pessimist wird manchmal enttäuscht. Und wir haben das erleben das ja oft im Leben, dass wir denken, huch, das war jetzt aber eine Krise. Ich glaube, dass Krisen so etwas sind wie die Pubertät der Welt, die Pubertät der Ideen. Ja? Also zum Beispiel das menschliche Leben, sie gehen ja von Krise zu Krise. Ja? Also die Pubertät ist eine Krise, die Liebe ist eine Krise, der Beruf ist offen. Und gleichzeitig wachsen sie und gedeihen, wenn sie diese Krisen annehmen. Und ich glaube, dass jede Krise eine Botschaft beinhaltet. Die Bankenkrise, so furchtbar sie war, hat uns natürlich etwas gezeigt über die Grenzen eines rein pekuniären Systems. Und das war, glaube ich, eine heilsame Botschaft auch. Und so können wir es, glaube ich, überall verstehen, dass die Krisen ja nicht deshalb da sind, um uns zu beleidigen, sondern die weisen uns auf was hin, nämlich dass unsere Systeme, mit denen wir umgehen, Verbesserungsnotwendigkeiten haben. Ja? Wir müssen die evolutionär weiterentwickeln. Und wenn man das tut, dann werden die Krisen eben nicht so tief und nicht so schlimm.
Sie haben gesagt, dass vor allem Frauen von der Bankenkrise profitieren werden oder profitieren können. Warum?
Naja, es war schon eine sehr männliche Gesellschaft, die dadurch entstanden ist. Das war ja ein bestimmter Typus von, ich sag mal, linksdrehenden Männern, die hier in Frankfurt auch die ganzen Hochhäuser bevölkert haben und die Welt aus einer bestimmten Sichtweise gesehen haben. Ja? Und ich glaube, dass die Balance zwischen dem weiblichen und dem männlichen Element ganz wichtig ist. Also wir brauchen Männer, wir brauchen auch Kerle meinetwegen. Aber in dem Moment, wo wir quasi nur noch auf Zahlen, Daten, Fakten und Profitmaximierung schauen, dann ist das Blödsinn. Und wir wissen, dass da, wo die Frauen einen höheren Eintrag, einen Einfluss in die Gesellschaft haben, wie in Skandinavien, ist einfach die Lebensqualität höher. Die Menschen sind freundlicher zueinander. Es gibt eben auch nicht so viel Hass. Ja, ich glaube schon, dass die Frauen, es ist leider so, auch ein bisschen die Aufgabe haben, die Männer vor sich selbst zu retten. Das ist nun mal so, auch im persönlichen Leben ja oft.
Wenn Sie Frauen heute am ersten Tag des Jahres einen Rat geben würden, um erfolgreich im Jahr 2017 zu sein, was würden Sie ihnen raten?
Ja, vor allen Dingen nicht den alten Klischees hinterherzulaufen. Also Work-Life-Balance, also dass man zwischen Beruf und Familie eine Balance halten kann. Es funktioniert am Ende nie. Letztendlich ist das Leben immer auch eine Improvisation. Und beide Männer und Frauen müssen eigentlich lernen, in ihrem Leben so zu improvisieren, dass es auch Spaß macht und dass man auch sich durch Stress, also Stress kann ja auch was Tolles sein manchmal im Leben. Wir haben das sehr erfolgreich mit meinen beiden Söhnen gemacht. Wir waren immer ein arbeitendes Paar, ein Working Couple, meine Frau und ich. Und das zahlt sich irgendwann aus, wenn man diese Vitalität, diese Lebendigkeit auch behält. Nicht? Und da ist eben nichts perfekt. Sie kriegen es nicht immer hin. Sie kommen nicht rechtzeitig zum Termin. Es ist manchmal Chaos im Leben. Das Chaos umarmen, das würde ich eigentlich.
Ein weiterer Trend, den Sie sehen, der heißt Future People, Zukunftsleute. Wer oder was sind diese Future People?
Naja, zum Beispiel die Gurus der neuen Achtsamkeit oder neue Formen von globalen Künstlern, die auftauchen. Also wo die Grenze zwischen Kunst, Architektur und Politik quasi eingerissen wird. Also es gibt immer interessante, spannende Leute, die charismatische Ideen haben. Und ich finde, wir sollten zu diesen Leuten schauen. Wir sollten uns von ihnen Geschichten erzählen lassen. Wir sollen die Zukunft Geschichten erzählen lassen in der Gegenwart. Und das wünsche ich mir halt auch unheimlich, dass das mehr in den Medien vorkommt, dass es mehr in unseren Alltagsdiskursen vorkommt, als immer nur am Problem entlang zu denken und dann die Probleme nie zu lösen.
Herr Hox, wir sind am Ende der Sendung und da ist es eine gute Tradition, dass jeder, der bei uns war, noch ein Gedicht aufsagt oder eine Lebensweisheit uns mit auf den Weg gibt. Was bekommen wir von Ihnen am ersten Tag des Jahres 2017?
Also der Dalai Lama hat mal gesagt, wer ein Problem hat, hat auch eine Lösung. Wer keine Lösung hat, hat auch nicht wirklich ein Problem. Das ist ein ziemlich bösartiger Spruch, wenn man ein bisschen mehr über ihn nachdenkt.
Der Zukunftsforscher Matthias Hawks, heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Hawks, ich danke Ihnen für die Zeit und alles Gute im Jahr 2017.
Dankeschön.
Einen Musikwunsch kommen, den können wir noch für Sie spielen, Herr Hawks.
Ja, alles hat viele Seiten und das ist ein Song über die Liebe von Joni Mitchell, auch eine Künstlerin meiner jungen Erwachsenenzeit, Both Sides Now.
Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.